Wir haben im Konfirmandenunterricht letzten Mittwoch ein bisschen Hoffnung verbreitet, na, zumindest mal angeschaut. Und wir waren uns sehr schnell klar, Hoffnung, das muss fassbar sein. Am besten fühlbar, wobei das mit den Gefühlen hier im Gottesdienst zu übertragen etwas schwieriger ist, aber zumindest Emotionen. Eine Aufgabe war, versucht mal den Satz zu vervollständigen. Hoffnung ist wie? Denkt mal kurz nach. Wie hättet ihr weitergemacht? Ich frage euch nachher nochmal. Aber jetzt mal eure Ergebnisse mit einem Bild unterlegt. Muss schlapp klicken, der geht nicht. Okay. Wir verraten nicht, von wem das kommt, ist ja klar. Wir halten dicht. Aber ein tolles Bild. Next one. Schön. Regenbogen, dieses starke Symbol. Es geht weiter. Nur ein Wort, aber das sagt so viel. Freiheit. Und auch das kann wahrscheinlich jeder von uns nachfühlen. Einmal richtig Durst und dann Wasser für die trockene Kehle. Passt zur Jahreszeit. Und auch das spricht eigentlich für sich. Hoffnung ist wie? Vielleicht der letzte Urlaub verarbeitet. Aus dem Alltag gegriffen. Das ist Hoffnung. Frage an euch, wir haben jetzt kein Foto da, aber wie würdet ihr den Satz vervollständigen? Ich wiederhole es dann nochmal hier vorne nicht, weil ich alles kommentieren muss, sondern weil es dann auch über die Leitung geht, auch zu euch nach Hause. Wer hätte eine Lösung für sich? Hoffnung ist wie?
Ein Loch aus einem vermauerten Gewölbe.
Ein Loch aus einem vermauerten Gewölbe heraus.
Ein
frisch geborenes Baby, yeah, kommt gleich kommentiert. Hoffnung ist wie?
Ein Rettungsring, in dem ich mich hängen kann, wenn um mich drumherum die Wellen
sind. Ein Rettungsring, ich kann mich reinhängen, wenn rund um die Wellen riesig hoch sind.
Licht am Ende eines dunklen Tunnels.
Haben wir noch eins?
Ein
Wort und das sagt so viel. Sonnenaufgang. Bilder sagen manchmal so viel mehr. Wir hatten eine zweite Runde und da habe ich gesagt, weil diese Bilder ja mit Copyright belegt sind, das war eine Quelle, wo wir es umsonst runterladen dürfen, schickt mir einfach mal Hoffnungsbilder. Die sind jetzt nicht kommentiert und die sind wahrscheinlich ganz stark persönlicher Art. Überlegt euch mal, ihr würdet das Handy zücken und euer Hoffnungsbild knipsen. Wie sähe das denn aus? Könnte eine Urlaubserinnerung sein? Bricht was durch? Starkes Symbol. Mächtig. Tolles Panorama. Und angenommen, ihr hättet jetzt euren Rahmen und knipst los. Aber das besprechen wir nicht, weil ein Bild zu beschreiben ja meistens in zwei Worten kaum geht. Aber was würdet ihr fotografieren? Welchen Abdruck habt ihr beim Thema Hoffnung? Klar, wenn wir irgendwo bei Hoffnung nachschauen, dann in der Bibel. Voller Hoffnungsgeschichten. Aber alle diese Geschichten sind Begegnungsgeschichten. Deshalb kommen zu den Hoffnungsgeschichten immer auch Hoffnungsgesichter. Auch da haben wir im Konfis 5 Gruppen gemacht und 5 Geschichten einmal ein bisschen näher geschaut. Ich habe gesagt, versucht in der Gruppe diese Geschichte wiederzugeben. Die einen in etwas bibelgetreuer Sprache, die anderen in jugendlicher, frischer Sprache. Ganz unterschiedlich gemischt. Fangen wir doch mal mit der ersten Runde an. Ihr habt das Mikro. Sarah, legst du los?
Als Jesus mit seinen Freunden nach Jericho kam, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Als er erfuhr, dass Jesus in die Stadt kam, fing er an zu rufen: Jesus, hilf mir! Aber die Leute meckerten ihn an, er soll leise sein. Doch der Blinde rief weiter nach Jesus. Als Jesus ihn hörte, sagte er: Komm zu mir! Da ging der Blinde zu Jesus hin und Jesus sagte: Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Und der Blinde konnte wieder sehen.
Hoffnung gibt Durchblick. Zweite Geschichte. Felicitas, bitte.
Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Da schleppten Pharisäer eine Ehebrecherin zu ihm. Sie hatte eine Sache mit einem fremden Mann und wurde erwischt. Im Gesetz hat Mose geschrieben, dass so eine Frau gesteinigt werden soll. So wollen sie Jesus austricksen. Jesus antwortet: Derjenige, der noch nie gesündigt hat, darf den ersten Stein auf die Frau werfen. Die Querdenker sind schlechte Verlierer und machen sich aus dem Staub. Jesus fordert die Frau auf: Geh heim und lebe anders.
Ein Fürsprecher haben. Hoffnung. Naemi, du hast auch eine Geschichte?
Jesus kommt zum Teich Bethesda. Dort liegen viele kranke Menschen, unter denen eine seit 38 Jahren kranke Person ist. Als Jesus diese Person sieht, fragt er sie, ob sie gesund werden möchte. Daraufhin meint der Mann, er versuche es, doch durch seine Krankheit schaffe er es nicht. Jesus sagt ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und in diesem Augenblick konnte der Mann auf seine Beine stehen.
Neue Perspektive, stehen können, durchstehen können, Hoffnung. Coralie, deine Geschichte.
Als Jesus in Kapernaum predigte, kamen viele Menschen, das Haus war voll. Vier Männer brachten ihren gelähmten Freund. Wie an einem Aufzug ließen sie ihn vom Dach runter, genau vor Jesus. Jesus sagte zu dem Mann: Dir sind deine Sünden vergeben. Die Schriftgelehrten ärgerten sich, weil sie dachten, vergeben kann nur Gott. Darum heilte Jesus den gelähmten Mann, um ihm zu zeigen, dass er wirklich Gottes Sohn ist.
Hoffnung für Herz und Füße. Und Samuel?
Jesus hat mit Geringverdienern gechillt. Die Bonzen der Stadt fanden es sehr cringe. Jesus machte Real Talk und sagte: Stellt euch vor, ihr habt 100 Schafe und eins geht lost. Dann lasst ihr die anderen alleine und bringt es back in die Hood. Wenn ihr dann home seid, feiert ihr mit euren Bros, dass ihr es gefunden habt. So wird auch im Himmel gefestet, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt. Viel mehr sogar, als über einen, der schon die ganze Zeit anständig lebt, sich aber im Herzen nicht bekehrt.
Das war jetzt etwas die jugendlichere Diagnose. Fünfmal Hoffnungsgeschichte und wir könnten nahezu unendlich viele, praktisch fast jede neutestamentliche Geschichte anfügen. Habt ihr es noch vor Augen? Der Mann ohne Durchblick. Hoffnung heißt neu sehen. Oder diese Frau in den Mühlen der Gesetzlichkeit. Hoffnung heißt Fürsprecher haben. Verändert leben dürfen. Oder der festgelegte 38 Jahre nicht vom Fleck. Hoffnung heißt aufstehen können, Stand haben und Stand halten. Und dann der aus dem vorelektrischen Aufzug in Kapernaum. Hoffnung heißt, da sieht einer meine engsten und tiefsten Bedürfnisse ganzheitlich. Und schließlich die Landwirtschaftsgeschichte, das eine Schaf. Hoffnung heißt, keiner wird übersehen. Und jeder ist bei Gott Großformat. Hoffnungsgeschichten, das sind immer auch Hoffnungsgesichter. ob man uns das abspürt. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus am Ende eines erfahrenen und tiefen Jüngerslebens, dass wir etwas widerspiegeln sollen von der Hoffnung, die in uns ist. Er sagt sogar, hey, ihr sollt Rechenschaft geben. Man soll es euch ansehen, welche Hoffnung euch trägt. Keine Ahnung, ob man mir das ansieht. Das hat mir mein Spiegel noch nicht verraten. Aber dass Jesus in uns gestaltet und formt und aus uns Menschen machen will, die wirklich Hoffnungsgesichter sind. Also Miesepeter und die Frustrationsbomben, die kennen wir. Und es wird alles schlimmer und Corona und morgen geht die Welt unter. Da sind wir Christen manchmal leider auch dabei. Haben wir das andere zu sagen? Das Augenöffnende und das Erhebende und das Persönliche? Im Römerbrief gibt es ein eindrückliches Wort, sogar eine Kombination, wenn du mal bitte einblendest. Denn Hoffnung wird ganz oft in der Bibel mit einem Verb festgehalten. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, Hoffnung festhalten. Wir sind wieder bei Schimmring. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Hoffnung also kein Selbstläufer, sondern das will eingeübt sein. Das braucht Fokussierung, Ausrichtung. Da greife ich zu. Ganz so wie jene Frau. Wenn man ein Datum für Hoffnung setzen will, dann ist das wieder ganz subjektiv. Jeder hat seine Hoffnungsgeschichte von Bewahrung, von Rettung, von besserer Diagnose, von Zusage einer Stelle. Wir haben ganz viele Hoffnungsdaten. Vom Hochzeitsdatum, von Kindergeburt. Aber wenn wir das Urdatum der Hoffnung festsetzen wollen, dann denke ich, gibt es eins. Und genau dorthin gehen wir jetzt mit der da, jener Frau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sie richtig einordnet. Ist das Hoffnung oder eher Fluchtreflex? Ist das Zuversicht oder eher übergeschnappt? So ganz eindeutig ist es nicht. Obwohl, wenn wir die Geschichte zuordnen, dann wird alles klar. Ostermorgen, Startdatum für alle Hoffnung. Das Grab ist leer und nach einer kurzen Phase der Verwirrung bricht's bei Maria aus Magdala durch. Er lebt! Meine Hoffnung lebt. Es hat aber ganz anders angefangen und das fand ich scharf und stark in diesen Abenden vom Hoffnungsfest, wenn an jedem Abend ein Gast dort in Dortmund seine Lebensgeschichte ein bisschen auf den Tisch gelegt hat. So schauen wir hinein in die Lebensgeschichte von Maria. Es fängt in Lukas 8 an. Wenn ihr mal weiterblättert, die Bibelstelle. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen, verkündigte die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine 12 Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, die er von den 7 Dämonen befreit hatte, und Johanna, die Frau von Chusas, einem Beamten vom König Herodes, und Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Am Anfang keine Hoffnung, aber sowas von null und nichtig. Eher ein hoffnungsloser Fall. Maria, alle Hoffnung erstorben. Wir wissen nicht viel, aber das, was wir wissen, das reicht für ein Bild tiefster Depression. 7 Geister. Also, Entschuldigung, einmal reicht ja schon. Einmal notvoll. Aber 7? Vollzahl in der Bibel, mehr geht gar nicht. Und was in der Schöpfung wunderbar voll ist, 7, die Schöpfung sehr gut, das ist hier extrem schlecht, 7-mal schwarz sehen, dass die überhaupt noch aufrecht gehen kann. Und dann waren es Geister. Es waren nicht nur Sorgen ums Geld, ums Auskommen, um die Gesundheit und. Es waren Mächte, die nicht beherrschbar waren und nicht wegwischbar. Die kommen und ergreifen und man ist machtlos. Und dann wissen wir von ihr, dass sie Geld hatte. Und wahrscheinlich hat sie viel von ihrem Geld bei guten Ärzten und großspurigen Scharlatanen schon liegen gelassen. Und jedes Mal hoffnungslos. Entschuldigung, Maria, dir ist nicht zu helfen. Mit Maria ist nichts zu machen. In Maria ist nichts zu finden. Und an Maria ist aber gar keine Zuversicht. Es braucht eine Hoffnung von außen. Das ist Geheimnis, biblische Hoffnung. Nicht entwickeln, was drin schlummert, sondern empfangen, was ich nur geschenkt bekommen kann. Wir hören aus dieser kleinen Sequenz, Jesus geht durch viele Städte und Dörfer. Könnte man als nebensächlich abtun. Aber er geht nicht nur in die großen Städte. Ich höre heraus, er geht auch in die kleinen Dörfer. Ich höre mehr. Er geht an jedem Haus vorbei. Er klopft an jede Tür. Er sieht das eine und nicht die 99 Schafe. Und dann weiß er doch auch von dieser Person in unserem Ort, die tief in Depressionen verstrickt ist und kein Land sieht, aber Jesus sieht. Und dann weiß er doch auch von jener Frau in unserem Ort, die eine schmerzliche Diagnose kriegt, die ihr den Boden unter den Füßen wegzieht und plötzlich ist alles so dramatisch anders. Jesus sieht. Dann weiß er von der Person, die nicht mehr reden kann. Wo plötzlich Kommunikation nur noch schwierig ist, weil die Sprache fällt. Und dann weiß er auch von jener Familie, wo es nicht friedlich, sondern nur beschwerlich im Miteinander zugeht. Jesus geht durch viele Städte und Dörfer. Geht durch mein und dein Leben und hält an und klopft an, bietet an. Ich bring dir was von außen, was in dir nicht drin ist, aber was tief drinnen bei dir alles verändert. Hoffnungsgeschichten sind Begegnungsgeschichten. Hoffentlich. Oder sollten wir sagen, hoffentlich? Hoffentlich. Aber nicht als Appell, sondern als Einladung. Da gibt's einen. Da darfst du alles bringen. Und er kann das Entscheidende und mehr verändern. Ich dachte zurück an unseren Saalweihe-Sonntag. Ihr kennt ihn, Gottlieb Wilhelm Hoffmann, deshalb seine Straße, der Gründer unserer Gemeinde. Er hatte ein paar Söhne, einer war Ludwig Friedrich Wilhelm, ebenfalls Hoffmann mit Namen. Ein schlauer Bursche, Theologieprofessor. Und 1852 Spitze der Karriereleiter, Oberhofprediger am Königshof in Preußen. Quasi Berater vom König Wilhelm IV. Ganz dicht dran, ganz oben. Ich weiß nicht, ob es sein frommer Papa war oder irgendjemand anders in Korntal, der diesem Aufsteiger und Karrieremann noch einen Tipp auf den Weg Richtung Berlin von Korntal aus mitgab. Dieser Tipp lautet: Hoffmann, vergiss das zweite F nicht. Für ihn war sofort klar, was vielleicht rätselhaft klingt: Vergiss das zweite F nicht. Will sagen, werde kein Hofmann. Pass dich nicht an den Hof. Pass dich nicht an dein Leben. Bleib nicht in deinen Möglichkeiten, sondern behalte das zweite F, die Hoffnung, die Christus heißt. Wenn du bei dir bleibst, dann springst du am Ende zu kurz. Das hilft mir. Behalte das zweite F, obwohl ich nicht Hoffmann heiße. Obwohl du nicht Hoffmann heißt. Nicht mit den Arrangements anpassen, sondern einen Schritt weiter denken. Wie Reinhold gesagt hat, durch den Horizont hindurchsehen. Maria von Magdala, ganz schlecht gestartet. Aber mit dem Hoffnungsruf, komm, folge mir nach. Und für die Frau ändert sich wirklich alles. Sie wird heil an Seele und sie bekommt eine Heimat bei Jesus. Wie gut. Station 2. Ein kurzer Vers. Wie wenn es ein Rückfall wäre. Am Ende der Passionsgeschichte heißt es im Markus-Evangelium, Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin er Jesus legte. Der letzte Satz in der Passionsgeschichte. Und dann ist das Licht von uns ganz aus. Josef von Arimathea hatte gerade noch das letzte Würdevolle für Jesus getan, balsamiert, eingelegt, Stein vor, Feierabend, Nacht. Meine Hoffnung ist gestorben. Sie lebt nicht mehr. Das ist das neue Klagelied von Maria. Alles aus. Wie gesagt, der letzte Vers. Und nichts mehr zu holen. Am Ende kann sie nur noch zusehen, nicht mehr agieren, nicht mehr handeln, nicht mehr eingreifen, nicht mehr verändern. Was für eine deprimierende Rolle. Hoffnungslos. Kleinster Trost, wenigstens halbiert. Sie sind zu zweit. Das ist schon etwas Kostbares. Wenn ich es nicht alleine schultern muss, ob es dann nur noch halb so schwer ist, ich weiß nicht, das macht's nur im Sprichwort. Aber es ist gut, wenn in Not einer da ist und vielleicht nur hört und hört. Und dann hören wir von vom Ende der Nacht. Zwei Nächte, einen ganzen Tag später, am dritten Tag, bricht plötzlich was auf. Dritte Station, Maria, Johannes 20. Am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Das Unglaubliche passiert. Aber wie sympathisch ist sie mir? Sie kann die Dimensionen nicht sprengen. Wenn er nicht mehr da ist, dann muss er woanders sein. Wenn er tot ist, dann kann er nur geklaut sein. Mehr Lösungen gehen nicht im eigenen Denken. Und bei uns manchmal auch nicht. Hoffnung lässt das Unmögliche in den Blick nehmen. Noch braucht Maria ein bisschen. Noch heult sie ihr Herz aus bei den Jüngern und überzeugt sich selber, was am Grab damals passiert ist. Aber dann kommt es zu einer Zweitbegegnung. Maria kommt zurück zum Grab, weint. Denn nicht nur der Herr, sondern auch der Ort der Trauer ist jetzt weg. Und es gibt ein Motivwort, ein Leitwort in dieser Auferstehungsgeschichte, die auch mitten im November, weit weg von Ostern, so brennend aktuell ist. Das Lösungswort von Hoffnung heißt Maria. Sie denkt, es wäre der Gärtner, spricht mit einem Fremden. Weißt du, wo er ist? Du kennst dich doch hier aus auf dem Friedhofsareal. Und Jesus sagt ihr nur, Maria. Das ist Hoffnung, dass Jesus meinen Namen kennt. Dass Jesus meinen Namen sagt. Und er sagt ihn auf eine Art und Weise, wie ihn kein Mensch aussprechen kann. So liebevoll. So zugewandt, so unmittelbar, so kräftig und so allen Mangel ausfüllend. Dieses eine Wort, dieser eine, der eigene Name an diesem einen Wendetag, Auferstehungstag, das ist für mich das Datum der Hoffnung. Weil Paulus kann sagen, würden wir nicht an die Auferstehung glauben, dann wäre nicht nur unser Jesus tot, sondern gehören wir eigentlich verknackt, angeklagt, weil wir Verführer sind, weil wir über Jahrtausende als Kirche Menschen wie er in der Angel über den Marktplatz gezogen haben. Und dann bricht Paulus durch. Nun aber ist Christus auferstanden. Nicht irgendwo, nicht irgendwann, sondern so unmittelbar, dass er meinen und deinen Namen sagt. Und einlädt und ruft. Wie es weitergeht. Maria ist nicht Endverbraucher der Hoffnung. Mich bewegt und begeistert, dass Hoffnung, und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Bild, wenn ihr es nochmal einblendet bitte, Hoffnung setzt in Bewegung. Hoffnung reißt heraus vom Sessel. Hoffnung heißt, das müssen alle erfahren. Der erste Botschafter im Neuen Testament, der Ostern verkündigt, heißt nicht Petrus. Er heißt auch nicht Johannes und schon gar nicht Paulus. Die erste Predigerin heißt Maria aus Magdala. Geh, sag's den Jüngern, er lebt. Hoffnung hat einen Namen. Und deshalb heißt mit Jesus und auf Jesus hoffen, nicht still sein. Weitergehen, weitersagen. Wir kommen zurück zu den Hoffnungsgesichtern. Was sehen Menschen mit meinem Gesicht? Sehen sie Maria? Da bricht was durch. Oder sehen sie eher die Lasten und die Leiden? Darf ich euch mitnehmen zu einem Lied, das mir ganz viel bedeutet? Es hat einen, wie sagt man, Sitz im Leben. Ich habe es in Korntal entdeckt, vor einigen Jahren. Und ich habe mit Herrn Decker, der damals auf dem Friedhof die Orgel gespielt hat, einen Deal ausgemacht. Wenn ich eine Beerdigung leiden soll und muss, und wenn ich es sagen kann, dann wünsche ich mir jedes Mal zum Auszug dieses Lied. Und Herr Decker ist klasse. Der macht das für mich. Deshalb ist es nicht irgendein Choral. Es ist ein Choral, der für mich an der Schwelle steht. Wenn man rausgeht, dem Sarg hinterher und bald ins Loch schaut und so viel Hoffnungslosigkeit da ist, dann klingt: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Ja, das will ich machen. Verricht das Deine nur getreu und trau des himmelsreichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Wer das Lied geschrieben hat? Georg Neumark. 20 Jahre. Wollte von weg von zu Hause. Langensalza in Thüringen. Ziel heißt Königsberg. Dort gibt es einen schlauen Professor. Man kann Theologie und Rhetorik studieren. Und Jura auch noch dazu. Das hatte er vor. In der Reisegruppe wurde er überfallen. Ausgeraubt. Er hatte eigentlich alles dabei, was er brauchte. Und jetzt hat er nichts mehr. Schlägt sich durch, mehr recht wie schlecht, landet irgendwann in Kiel und bekommt dort eine niedrig dotierte Einstellung als Hauslehrer. Eigentlich Krisensituation. So viel Hoffnung war da nicht. Aber die Väter drückt es dem 20-Jährigen in die Hand und er verfasst in einer Nacht dieses Lied mit Ton und Text. Ein Lied, das just genau 380 Jahre alt ist. Wie viel Tröstung war da für Menschen schon drin? Deshalb wollen wir es jetzt auch singen. Wer du den lieben Gott lässt walten.